Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
In dieser Fazitausgabe die Fotografin Martha Astfalk-Fietz. In der Weimarer Republik hochproduktiv und experimentell. Ihre Bilder werden in der Berlinischen Galerie momentan gezeigt. Wir erinnern an 40 Jahre Live Aid, fragen, welchen Sinn Dresscodes in Opernhäusern haben. Und wir gehen in dieser Fazitausgabe nach Weimar zum Yiddish Summer, der in diesem Jahr Jubiläum feiert. Sommerzeit ist Festivalzeit und heute hat in Weimar die 25. Ausgabe des Yiddish Summer begonnen. Ein Festival, das mal als kleines Klezmer-Musikfest begonnen hat und über all die Jahre zu einer der größten jiddischen Kulturveranstaltungen der Welt gewachsen ist. Bis Mitte August gibt es über 100 Konzerte, die weit über Klezmer hinausgehen, aber auch mit einem Workshop-Programm, das mindestens so wichtig ist wie die Konzerte.
Vom Anfang an habe ich mir vorgenommen, wir werden kein Shopping-Mall sein, sondern ein International Learning Community. Also das Lernen, Forschung stand ganz am Anfang ganz groß da.
Das sagt Festivalgründer Alan Byrne, mit dem unser Kritiker Michael Lages gesprochen hat. Herr Lages, 100 Konzerte innerhalb eines Monats in dieser Jahr, ja, ich sag mal, eher überschaubaren Stadt von der Größe Weimar. Das ist eine ganze Menge. Wo finden die denn statt?
An unterschiedlichsten Orten. Es gibt in Weimar, das ist auch eine Gründung von Alan Byrne, die Other Music Academy, also da, wo andere Musik sichtbar gemacht wird, die nicht sozusagen zum Mainstream gehört. Abgekürzt heißt die Akademie übrigens OMA, das ist eine ulkige Weibwarnte. In Schulen, in der Volkshochschule, in unterschiedlichsten Orten. Und es sind tatsächlich wahnsinnig viele Workshops, die immer wieder das machen, woran Alan Byrne ganz besonders liegt, nämlich das, was jiddische Kultur in Europa ist und weltweit, immer wieder dort anzudocken, wo Nachbarschaften sind. Also nicht zu sagen, hier ist das eine, da ist das andere, sondern immer sich sozusagen so eine Art Graswurzelverbindung zwischen unterschiedlichsten Kulturen vorzustellen. Das Festival ist gegründet worden anno 1999. Da war Weimar Kulturhauptstadt Europas. Und dieser europäische Gedanke, nämlich zu sagen, ist diese jiddische Kultur überall genauso präsent, wie sie es ja zum Beispiel eben im alten Deutschland war. Und das ist ein europäischer Gedanke, den verfolgt dieses Festival sehr intensiv und auch mit dem Eröffnungskonzert, das heute Abend stattgefunden hat.
Da reisen ja offenbar auch Musiker und Musikerinnen aus aller Welt oder aus zumindest ja ganz Europa an. Auch Konzertbegeisterte oder ist es dann eher das Publikum in Weimar?
Nee, auch das ist sozusagen sehr gemischt. Wobei es natürlich so ist, wenn ich bei einem Festival relativ viele Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe, dann gehen die natürlich auch zu den Konzerten. Und die Workshops gehen morgen los. Und da sind natürlich schon ziemlich viele in der Stadt und kommt in der Tat von überall her. Ich finde das auch überraschend. Also nicht so richtig erstaunlich, weil das ist eine kleine Community von sehr engagierten jungen Leuten weltweit, die sich mit dieser Art von musikalischer Spuren- und Wurzelvermischungssuche sozusagen beschäftigen. Und auch das Orchester, das er heute Abend gespielt hat, das sich YAM nennt, YAM, was im mittelmeerischen Raum das Meer heißt. Und das ist tatsächlich eine Gruppe, die aus griechischen, türkischen und aus den verschiedenen jüdischen Communities in diesen Ländern zusammengestellten Musikern besteht, fast 30 Leute, die alle mal Workshop-Teilnehmer gewesen sind und jetzt mit diesem YAM-Orchester eine internationale Tournee gemacht haben. Die waren schon in Griechenland, die waren schon in der Türkei zu Konzerten und sind jetzt in diesem Festival zur Eröffnung angekommen. Und das ist ein sensationell gutes Beispiel dafür, wie dieser Workshop-Gedanke dann tatsächlich auch in richtig gut funktionierende Orchester übergeht. Mhm.
Wir hören mal, Herr Lages, in einen Ausschnitt aus diesem Konzert vom Abend rein und dann können wir ja gleich nochmal über die Workshops reden.
Ja.
Also ich höre, es ist alles handgemacht. Ich höre die klassischen Instrumente. Ich höre auch eine, ja, so eine Art Piccolo-Flöte. Wie groß ist denn das musikalische Spektrum?
Erstaunlich groß. Also ich bin wirklich auch sehr überrascht. Ich hatte deutlich mehr, wie soll man sagen, Klezmer-Basis erwartet. Aber da bin ich einfach ein bisschen hinter der Zeit zurück. Darüber ist das Festival, glaube ich, schon sehr lange hinaus. Es versucht tatsächlich, die Mischungen all dieser Kulturen rein praktisch abzubilden. Die Flöte spielt da der Direktor Julian Scheinweis, der sozusagen nicht nur dirigiert, sondern auch Flöte und Akkordeon spielt. Und da kommt viel zusammen. Also was Sie zum Beispiel instrumentell sicher nicht gehört haben, ist das, was man in Ungarn Hackbrett nennt. Also ein Cimbalung, eine zitterartiges Instrument. Sehr toll im Klang. Und das ist ja sozusagen eine kulturelle Beigabe aus dem balkanischen Raum. Das Orchester ist im Übrigen in so guter Stimmung, dass man sich das auch als bulgarische oder rumänische Hochzeitskapelle vorstellen konnte. Das ist alles in einer Form sozusagen gegenseitig durchdrungen, dass man sich wirklich gar nicht mehr so fürchterlich viel Gedanken darüber machen muss, ob das jetzt sozusagen der Jiddisch-Summer ist oder ob das ein Folklore-Sommer-Konzertfestival ist, dass all diese sozusagen mit dem Jiddischen verwandten Musiken kenntlich werden lässt. Und das ist die wirklich große Überraschung heute Abend gewesen.
Herr Lages, noch ganz kurz sagen Sie was zu den Workshops, weil die ja eine unglaublich große Rolle spielen. Wie hat man sich das vorzuspielen? Kommen da Musiker zusammen, die sich vorher nicht kannten und machen zusammen Musik?
Ja, dieses Orchester, das wir heute gehört haben, ist sozusagen ein Zusammenschnitt von vielen, vielen Workshops früherer Jahre. Das sind Musikerinnen und Musiker, die sich nicht notwendigerweise kennen, aber natürlich manchmal dann Gruppen bilden und sehr schnell miteinander warm werden, eigene Bands gründen. Und das ist sozusagen Teil des Festivalgedankens, dass der Übergang aus dem Workshop ins Live-Konzert dann tatsächlich auch Teil des gesamten Festivals ist. Nicht nur in Weimar, auch in Erfurt und Eisenach. Das ist ein bisschen wie das Kunstfest, das sich ja auch sozusagen aus Weimar rausentwickelt hat und sozusagen ein thüringisches Festival geworden ist. Und diese jungen Leute, die da in die Workshops kommen, aus aller Welt, wie gesagt, die bilden dann tatsächlich auch sofort ihre Bands und bereichern das Festivalprogramm. Ich habe nicht mehr gewusst, wie reich das tatsächlich ist, bis Mitte August über 100 Konzerte. Das ist wirklich etwas sehr Besonderes.
Michael Lages über die Jubiläumsausgabe des Jiddisch Summer in Weimar. Heute hat das Festival begonnen, in dem es mehr geht als ausschließlich Musik. Und es läuft, wie wir gehört haben, noch bis zum 17. August. Vor 40 Jahren stand ein Land nach Ernteausfällen und einer Dürre am Abgrund, nämlich Äthiopien. 8 Millionen Menschen hungerten, die Weltpolitik schaute zu. Das war der große Moment von Bob Geldof und Live Aid. Innerhalb von nur 12 Wochen trommelte er seine Musikerkollegen zu diesen beiden Konzerten zusammen, die in die Geschichte eingingen. 1,5 Milliarden Menschen weltweit verfolgten Live Aid am 13. Juli im Fernsehen. Für die Stars nicht nur Ehrensache, sondern auch natürlich ein erheblicher PR-Coup. Das Ergebnis, das Ereignis blieb auch nicht kritiklos. Äthiopien war fortan als Hungerland abgestempelt. Aber zweifelsohne waren diese beiden Mega-Events auch Mega-Erfolge. Franziska Hoppen aus London erinnert.
It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world, it's time for Live Aid.
Es ist der 13. Juli 1985. Und was jetzt kommt, hat die Welt so noch nicht erlebt. Ein 16-stündiges Live-Konzert im Wechsel zwischen London und Philadelphia in den USA mit Auftakt vor 72.000 Fans im Wembley-Stadion. Auf der Bühne die größten Stars der Welt. Live Aid war ein Benefizkonzert. In den 80er Jahren hatte sich eine Hungersnot in Äthiopien ausgebreitet und der irische Musiker Bob Geldof wollte helfen. Mit Sängerkollegen Mitch Ure stellte er das Megakonzert auf die Beine und richtete sich in einer Pause mit einem emotionalen Aufruf an die etwa 1,5 Milliarden Fernsehzuschauer weltweit.
I want to ask you, please, please, to help, not us.
Ich möchte euch bitten zu helfen, nicht uns, sondern den 130 Millionen Menschen in Afrika, die vom Tode bedroht sind. Ihr sitzt zu Hause mit Popcorn und Sandwiches, aber sie liegen in der kalten Wüste ohne Kleidung, Wasser, ohne Essen und sie werden sterben.
No water, no food, no sign of any food and they're going to die.
25 Pfund hatten die Konzertbesucher für ihr Ticket bezahlt. Per Telefon konnten Zuschauer spenden. Und die Musiker gaben alles. Der Auftritt von Queen ging sogar als bester Live-Act in die Geschichte ein, dank Freddie Mercurys einzigartiger Stimme und unbändiger Energie. Dicht gedrängt standen die Zuschauer im Wembley-Stadion, 72.000, die wie im Chor mitsangen. Ein Superstar löste an diesem Nachmittag den anderen ab: Madonna, Elton John, Paul McCartney oder David Bowie. Und Ekstase war im Publikum zu spüren, als U2 die Bühne betrat. Sunday, Bloody Sunday. Diese Britin, damals noch Teenagerin, erinnerte sich jüngst im BBC-Radio daran, wie sie sich für das Konzert heimlich von zu Hause weggestohlen hatte. Nur, um von Bono vor aller Augen auf die Bühne gezogen zu werden. Bono kam nach vorne, zeigte auf uns, es schien total surreal.
Surreal thing to be happening.
Natürlich saß auch ihre Mutter zu Hause vorm Fernseher und war wenig begeistert. Aber im Nachhinein auch ein bisschen stolz, dass ihr Kind so etwas Historisches erlebt hatte.
Later on.
Mehr als 100 Millionen US-Dollar Spenden kamen durch Live Aid für die Hungerhilfe zusammen. Und doch gab es auch Kritik. Etwa daran, dass fast ausschließlich weiße Künstler auf der Bühne standen, sagt The Voice-Journalist Colton Lee.
This was a global event.
Es gab sehr gute Gründe, warum dieses globale Event stattfinden sollte. Bob Geldof meinte es gut, aber es war auch ein sehr weißer, paternalistischer Ansatz, mit dem wir unzufrieden waren. Wenn man ein so großes Konzert für Menschen in Afrika plant, würde es Sinn machen, Künstler of Color mit einzubeziehen.
You would include artists of color.
Eine andere Kritik: Geldof und Band Aid, das Bandprojekt, das vorab bereits die Single Do They Know It's Christmas herausgebracht hatte, verbreite negative Stereotype über Afrika, verschrecke damit Touristen und Investoren von dem ganzen Kontinent. Geldof spiele sich als weißer Retter auf. Doch an dem scheint all das bis heute abzuperlen. Ich weiß nicht, was die haben. Hunderttausende Menschen haben über die Jahre wegen der Spenden überlebt. Wahrscheinlich Millionen. Das entkräftet jedes Argument.
Das negates every single argument I've ever heard.
Für manche ist auch beides wahr, dass Live Aid wichtige Spenden gesammelt hat und das Konzept dennoch zu kurz griff. Trotzdem bleibt der 13. Juli 1985 bis heute für viele ein ganz besonderer Tag, so vielleicht wie für Sänger Bono. Ich wusste nur, dass wir Teil von etwas waren. Da war einfach etwas, das bis heute geblieben ist.
That is still with us.
Live Aid, das Konzert bzw. die beiden Konzerte fanden vor 40 Jahren statt im Londoner Wembley Stadion und kurze Zeit später auch in Philadelphia. Franziska Hoppen berichtete. Seit Menschen die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer wurde Zeit ihres Lebens nicht müde, an die Menschlichkeit zu appellieren. Als sie am 9. Mai im Alter von 103 Jahren starb, war die Trauer groß und ging weit über den Rahmen ihrer öffentlichen Zeitzeugenschaft hinaus. Eigentlich jeder kannte dieses Gesicht, diese Frau, jeder verband irgendetwas mit ihr. Vor einigen Tagen haben wir hier bei Fazit schon über eine Gedenkveranstaltung mit Bundespräsident Steinmeier berichtet. Heute Abend waren es WegbegleiterInnen aus der Kulturszene, die ihrer gedachten. Und zwar im Berliner Ensemble, wo Barbara Behrendt für uns war. Barbara, was war das für ein Abend? Gab es Reden oder eher künstlerische Darbietungen?
Beides eigentlich. Also dieser Abend ist ja von Igor Levit und Michael Friedmann initiiert worden. Die beiden hatten auch nach dem 7. Oktober 2023, nach dem Anschlag der Hamas auf Israel, einen Solidaritätsabend gegen das Schweigen und gegen Antisemitismus am Berliner Ensemble organisiert, bei dem damals auch Margot Friedländer gekommen ist und gesprochen hat. Und Igor Levit hat heute Abend jetzt zum Beispiel keine Rede gehalten, sondern hauptsächlich die Musik sprechen lassen. Er hat ein wunderschönes Schubert-Impromptu zum Auftakt gespielt, später mit dem israelischen Violinisten Guy Braunstein zusammen eine Brahms-Sonate, mit Anne-Sophie Mutter eine Mozart-Sonate, allein dann nochmal Chopin. Also er hat so dieses künstlerische Programm quasi gerahmt mit seinem Klavierspiel. Aber es gab beides. Es gab künstlerische Momente und es gab aber eben auch Reden.
Ja, klingt so, als ob Igor Levit mit seinem Spiel das dann doch sehr stark auch dominiert hat.
Ja, also er hat es, wie gesagt, gerahmt. Er ist bestimmt 5-6 Mal aufgetreten, aber es war ja eine Veranstaltung von Künstlerinnen und Künstlern, zum Teil mit jüdischem Background und mit dem Berliner Ensemble verbunden. Also Matthias Brandt hat aus Sebastian Haffners Buch Geschichte eines Deutschen gelesen, wo sich die Hauptfigur, ein Gerichtsreferendar, schämt, dass er nichts sagt, als die Nazis die Juden aus dem Gebäude jagen. Also da geht's noch um weit mehr als jetzt nur um die Lebensbiografie von Margot Friedländer. Die Schauspielerin Pauline Knof hat dann aber Margot Friedländers Rede im EU-Parlament gelesen zur Auschwitz-Befreiung im vergangenen Jahr, als sie dort ihren berühmten Satz "Seid Menschen" vor dem Parlament wiederholt hat und ja auch vor den rechtsextremen Tendenzen in Deutschland gewarnt hat. Die Filmschauspielerin Natalia Wörner war da, hat Primo Levi gelesen. Der Kinder- und Jugendchor der jüdischen Gemeinde in Berlin hat sehr berührende Lieder auf Hebräisch und Englisch gesungen. Also es gab viele künstlerische Beiträge, aber ein zentraler Moment war dann, als Michael Friedmann eine Rede gehalten hat, die es wirklich in sich hatte, fand ich, weil er da nämlich anspricht, wie viele Menschen sich in den vergangenen Jahren gern so an Margot Friedländers Seite gezeigt und präsentiert haben und es sich vielleicht mit dem Erinnern auch ein bisschen leicht gemacht haben. Hören wir ihn mal.
Wir haben sie alle spät entdeckt, Margot Friedländer. Warum eigentlich? Warum haben wir sie alle so spät entdeckt und die meisten nicht, wie meine Mutter und viele andere, die hier lebten? Man hätte sie nur sehen müssen. Und dann sahen wir sie plötzlich alle. Und wir feierten sie und wir umarmten sie und wir machten Selfies mit ihr. In den letzten Monaten sprach sie anders, aber wir hörten nicht genau zu, sondern wollten immer nur hören, seid Menschen. Wollten immer nur hören, es gibt kein jüdisches Blut, es gibt kein christliches Blut, es gibt kein muslimisches Blut. Aber sie sagte andere Dinge, wie die Demokratie schwankt. So hat es damals angefangen. Die AfD ist brandgefährlich. Ich bin entsetzt. Margot, als sie sagte, seid Menschen, meinte, dass dahinter sehr viel mehr Antwort und Arbeit steckt, als Selfies zu machen und sie zu adorieren.
Ja, da hat man wirklich auch einen Michael Friedmann gehört, der ja fast verzweifelt klang ob dieser Situation in Deutschland. Da wurde es natürlich auch dezidiert politisch und das muss an so einem Abend ja auch sein, wenn er Margot Friedländer wirklich ehren will.
Aber es war vermutlich, und das klingt in dieser Rede ja auch an, eine hochemotionale Veranstaltung.
Ja, sehr. Also es gab bei diesen, ich glaube, 13 Beiträgen eigentlich keinen, der jetzt nicht unter die Haut gegangen wäre. Das muss man wirklich so sagen. Aber auf ganz unterschiedlichen Temperaturen. Also Barry Kosky zum Beispiel war es wichtig zu sagen, dass das hier keine Trauerfeier ist, sondern eine Feier des Lebens, wenn es um Margot Friedländer geht. Der hat mit Katharine Merling Kurt Weils You Have One Life to Live gesungen. Also ganz in diesem Geiste. Natalia Wörner dagegen hat eigentlich doch sehr traurig und bewegt von den letzten Begegnungen mit Margot Friedländer gesprochen, die ihre Freundin war und ihr bei so einer letzten Begegnung auch ihr letztes Versteck vor der Deportation gezeigt hat, sie sozusagen auch zu so einer zweiten Zeitzeugin gemacht hat. Und Sophie Hunger, die hat Margot Friedländer ein eigenes Lied nur für diesen Abend komponiert. Das können wir uns auch mal zusammen anhören.
Wo nichts mehr einen Namen trägt und die Würde selbst zerfällt, wo keiner Lüge Wahrheit droht, am Ende dieser Welt. Ja, dort sollt ihr Menschen sein. Dort, 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 genau dort.
Ja, die tolle Sophie Hunger. An diesem Abend, Barbara Behrendt, das scheint doch eine reichhaltige Veranstaltung gewesen zu sein.
Ja, und die auch wirklich Margot Friedländer auf besondere Weise gewürdigt hat. Also ihre Lebensleistung gemeinsam auch mit ihrer Persönlichkeit. Also zum einen, wie sie Menschen mit ihrem Schicksal berührt hat, ohne dabei schwer zu sein, ohne wertend zu sein, mit Schmerz, aber ohne Schuldzuweisung, so hat das Natalia Wörner ausgedrückt, immer mit Energie und Kraft. Oliver Rehse, der Intendant des Berliner Ensembles, hat nochmal ihre Klarheit, ihre Warmherzigkeit, aber auch ihre Kompromisslosigkeit im besten Sinne hervorgehoben. Aber eben auch mit Michael Friedmann hat man wieder gemerkt, was für eine große Kämpferin gegen Antisemitismus sie war. Auch eine der wichtigsten Aufklärerinnen, die dieses Land hatte. Und dass ihr Vermächtnis bewahren eben auch bedeutet, sich weit stärker und vehementer und lauter für die wankende Demokratie zu engagieren, wie das in Deutschland bei uns allen vielleicht eigentlich gerade der Fall ist. Und das hat dieser Abend eben gezeigt, weit mehr als jetzt einfach nur eine bloße Erinnerungsfeier.
Seit Menschen ein Abend im Gedenken an die kürzlich verstorbene Margot Friedländer im Berliner Ensemble. Und ich sage danke, Barbara Behrendt.
Sehr gern.
Die goldenen 20er Jahre waren gerade für viele Frauen ja auch eine kurze Periode des Empowerments, wie man heute vielleicht sagen würde. Zum einen die Aufbruchsstimmung der Weimarer Demokratie nach der Kaiserzeit und nach dem Krieg. Zum anderen neue künstlerische Zugriffe zur Welt und neue Technologien wie Film und Fotografie, die sich Frauen aneignen konnten, ohne ihren männlichen Kollegen von vornherein in die Quere zu kommen. Die Fotografin Martha Astfalk Fietz gilt es da neu zu entdecken mit ihren eigenwilligen Inszenierungen, in denen sie irgendwie auch schon die 70er Jahre vorwegnimmt. Die Berlinische Galerie, die im Besitz des Nachlasses ist, zeigt nun das umfangreiche Werk dieser fast vergessenen Künstlerin. Gesprochen habe ich darüber mit der Kuratorin Katja Reich. Hallo und guten Abend.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Guten Abend, Frau Schwarz.
Frau Reich, wenn man an Fotografie, Selbstinszenierung und dieses in andere Rollen schlüpfen denkt, da ist man künstlerisch schnell bei Cindy Sherman und damit ja auch in einer ganz anderen Zeit und auf einem ganz anderen Kontinenten. Was macht denn die Fotografien von Martha Astfalk-Fietz aus?
Ja, Cindy Sherman hat natürlich diese Idee, Rollenbilder auch zu demontieren, also gerade weibliche Rollenbilder und in neue Rollen zu schlüpfen. Und das ist genau das, was ja Martha Astfalk-Fietz macht. Sehr humorvoll, sehr lebendig, sehr experimentell. Und wir haben eben von ihr sehr beeindruckende Selbstinszenierungen, in denen sie diese vielfältigen Darstellungen von Frauentypen, gerade der 1920er Jahre, adaptiert, das Repertoire durchspielt, sich modisch kleidet, groteske Ausdruckssprache annimmt, sich im Bastrock inszeniert oder im Kimono. Und das sind ja alles Bilder, die ja in der rasanten Medienmetropole Berlin omnipräsent sind. Die sind ja in der illustrierten Presse, die sind im Film und damit spielt sie und will aber dann eben auch diese Stereotype durchbrechen.
Das sind Selbstporträts, das sind aber auch Collagen, Doppelbelichtungen. Das Ganze hat mitunter ja auch so etwas Traumwandlerisches.
Ja, traumwandlerisch, surreal und das sind vor allem die experimentellen Bilder, die sie zusammen mit ihrem Fotografenkollegen Heinz Haje Kalke gestaltet. Und wie Sie auch sagten, also es ist ja die Zeit, in der ja das Avantgardistische sich praktisch auch durch diese neue Bildsprache zeigt, also dieses Montieren. Die beiden haben auch mit Schichtablösungen von Glasnegativplatten gearbeitet, haben dann praktisch eine Gelatineschicht auf das andere Glasnegativ adaptiert, haben sozusagen wirklich dieses künstlerische Material oder dieses fotografische Material als künstlerische Gestaltungsmasse benutzt.
Und es ist ja auch vielleicht revolutionär, wenn man sich nicht nur ein neues Medium aneignet als Frau, sondern dieses Medium dann auch sofort wieder beim Benutzen, beim Fotografieren reflektiert. Ne, sie tritt ja eigentlich einen Schritt zurück und schaut schon wieder, was das Medium dann mit uns macht.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also sie gestaltet ein Bild von sich und mit diesem Bild geht sie im Prinzip dann in die medialen Kanäle, sofern diese Werke publiziert wurden.
War sie denn damals berühmt?
Wir müssen eigentlich sagen, es gab so bestimmte Netzwerke und in diesen Netzwerken war sie natürlich bekannt und sie hat veröffentlicht in Zeitschriften wie Die Aufklärung, Ehe und Liebesleben. Also in diesen Kreisen war sie bekannt.
Interessant vielleicht auch deshalb, weil sie war ja keine Fotojournalistin, sondern sie hatte ein Fotostudio in Berlin betrieben.
Genau, sie hatte ein Fotostudio und wir können ja ganz kurz einen Blick zurückwerfen, denn sie hatte einen Vater, Reinhold Fietz, der ein Berliner Kunstverleger war. Und sie war eine sehr selbstbewusste, souveräne und vielleicht auch ein bisschen ja, freche Frau. Sie wusste, was sie wollte und sie hat ihrem Vater gesagt, eine Mitgift ist mir wurscht und ich möchte eigentlich zur Bühne, das hat aber die bürgerliche Familie ihr nicht erlaubt und sie konnte ihn aber überzeugen, ihr 3 Kunstausbildungen zu ermöglichen.
3 Kunstausbildungen? Ist ja, ja nicht 3. Ohne.
Begonnen hatte es mit einer Ausbildung in den Fächern Weberei und Stickerei. Es war eine Fachschule in Berlin der Bekleidungs- und Textilindustrie. Und dann war sie, wie eben Heinz Harje Kalke und viele andere, an der Unterrichtsanstalt des Berliner Kunstgewerbemuseums. Dann wollte sie eben auch noch eine Ausbildung, also das fotografische Handwerk lernen, was sie dann bei einem Fotografen namens Lutz Kloss gemacht hat.
Sie hat dann Ende der 20er Jahre geheiratet, glaube ich, und mit ihrem Mann zusammen ein Atelier für Fotografie, Propaganda und Kunstgewerbe eröffnet. Da fragt man sich dann natürlich gleich, okay, und dann kamen ja auch bald die Nationalsozialisten und dann waren solche experimentellen, exponierten Selbstporträts möglicherweise nicht mehr so angesagt. Was hat sie dann gemacht?
Ja, sie hat sich aus der freien und dieser experimentellen Fotografie zurückgezogen und sie haben sich auf Gebrauchsgrafik, ne, Satzspiegel setzen. Und ihr Mann war ja Helmut Askfalk, Architekt und Innenarchitekt. Und sie haben sich dann auf Entwürfe dieser Architekturen konzentriert. Die hat Martha Askfalk-Fietz wieder fotografiert. Also sie haben in diesem angewendeten Segment weitergearbeitet. Und, genau, und das dürfen wir nicht außer Acht lassen, sie hat ja, deshalb erwähnte ich den Ludwig Bartmann, sie hat Pflanzen gemalt, aquarelliert. Also Pflanzen liebte sie seit ihrer Kindheit und hatte eben diese akademische Ausbildung. Und 1936 widmet sie sich dieser Pflanzenmalerei wieder und beginnt diese Aquarelle zu nummerieren. Und bis zu ihrem Tod entsteht eben eine eigene Werkgruppe aus 6000 Pflanzenaquarellen.
Das ist sehr, sehr viel.
Sehr viel und einige zeigen wir in der Ausstellung.
Es ist ja bei Martha Asphalt-Fietz so ähnlich, wie man das auch von anderen Künstlerinnen, auch Fotografinnen kennt, dass sie dann nach dem Ende des Krieges zur Fotografie nicht zurückfindet. Also mir fällt da noch Marianne Preslauer als Kollegin ein. Wie kommt das eigentlich, dass sie dann ja hätte anknüpfen können an das, was war und es nicht tut?
Das ist sehr schön, dass Sie das fragen, denn wir haben ja einen Katalog publiziert und haben hier wunderbare Autorinnen eingeladen. Und die Kollegin Birgit Schillag-Hammers hat genau dazu geforscht und sie konnte wirklich feststellen, Martha Asphalt-Fietz hat einen Neuanfang versucht, aber aufgrund dieser prekären Wirtschaftslage, die ja in Berlin sicherlich noch mal extremer war, ist es ihr nicht gelungen. Also es fehlte an allem, ne? An Material, an Trägermaterialien, an Fotochemie. Und sie stellt das dann irgendwann ein, diese Versuche, und entscheidet sich eben sozialpädagogisch zu arbeiten und weiter zu zeichnen und zu unterrichten. Ja. Aber sie hat es versucht und die Autorin sagte uns auch, das ist ein häufiges Phänomen, dass die Frauen das nicht geschafft haben, weil diese männlich dominierten Netzwerke dann wieder die männlichen Kollegen gefördert haben.
Dresscodes werden heutzutage nicht mehr so streng gehandhabt wie früher, aber sie existieren ja noch. Und man fühlt es umso stärker, wenn man sie selbst nicht einhält und kleidertechnisch ja, daneben liegt. Wie man abends ein Konzert, die Oper oder das Ballett besucht, ist auch nicht mehr eindeutig definiert. Die Abendrobe muss es meistens nicht mehr sein. Allerdings gibt es auch eine Grenze nach unten. Die Mailänder Skala, die hat nun ihre Kleiderordnung verschärft. Wer in Flipflops und Shorts kommt, muss draußen bleiben. Die Direktion bittet demnach, Kleidung zu wählen, die, Zitat, dem Anstand des Theaters entspricht. Und das hat uns verleitet, bestimmten Dresscodes doch einmal nachzugehen. Mit dem Autor und Kulturjournalisten Simon Sahner, der zusammen mit Katharina Walser den Podcast Textilzeit Kleidung und Kultur macht. Hallo Simon.
Hallo.
Das mutet doch zunächst eigentlich erstmal so ein bisschen oldschool an, diese neue Kleiderordnung oder Kleiderverordnung der Mailänder Skala. Aber irgendwie dann auch wiederum verständlich, dass in so einem historischen und prachtvollen Ambiente die Flipflops dann vielleicht doch ein bisschen daneben sind, oder?
Ja, auf der einen Seite schon. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass die Skala da sagt, wir wollen einen gewissen Respekt dem Haus auch gegenüber haben. Auf der anderen Seite kann man in der Formulierung dieses Dresscodes auch sofort das Problem mit einer solchen Kleiderordnung an sich erkennen, weil im Fall der Skala heißt es ja zum Beispiel keine Shorts und keine ärmellosen T-Shirts. Jetzt stelle ich mir aber vor, jemand kommt so in eleganten Leinenshorts, vielleicht sogar von einem Designer, mit Hemd und sommerlichem Jackett, und wird der dann auch nicht reingelassen.
Also der wird bestimmt reingelassen.
Exakt, genau. Oder vor 2 Jahren war die absolute Stilikone Pedro Pascal, der Schauspieler, war auf der Met Gala in schwarzen Shorts, rotem Hemd und einem langen roten Mantel. Wäre der dann nicht reingelassen worden? Wahrscheinlich schon. Ja. Also man sieht schon, das ist ein bisschen schwierig, da so mit so klaren Kleiderordnungen zu kommen. Und man sieht auch daran schon, wahrscheinlich zielen diese Dresscodes auch schon eher so in eine Richtung, eine bestimmte Art von Kleidung im Sinne auch von, ich weiß, wie ich mich in einem Umfeld zu bewegen habe. Und da ist man dann auch schnell wieder bei Ausschlussmechanismen, wo man dann sagt, ja gut, jemand, der in den Flipflops vom Wochenmarkt in die Skala kommt, der hat dann vielleicht auch keine Ahnung. Und das wird dann schon wieder schwierig.
Okay, so kann man es lesen, so muss man es nicht lesen. Nochmal kurz zurück zu den Leinenshorts, die ja natürlich etwas anderes sind, auch in der Kombination vielleicht mit einem Hemd, als die Shorts, die ich morgens noch beim Joggen anhatte. Auf die Flipflops lässt sich das jetzt nicht so ohne weiteres anwenden, denke ich. Die kann man jetzt nicht adeln, oder?
Naja gut, es kommt drauf an, wie man sie herstellt, wer sie entworfen hat. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel vielleicht Gucci oder irgendeine andere elegante und schicke Marke vielleicht nicht auch ihre Flipflops im Sortiment hat, die dann vielleicht auch aus entsprechenden Materialien hergestellt sind. Also es ist immer ein bisschen schwierig, das an ganz konkreten Kleidungsstücken generell festzumachen, weil sich eben auch die Haute Couture, also die Hochglanzmode, so weit diversifiziert hat, dass es da ganz schwierig ist zu sagen, also diese Kleidungsstücke dürfen da nicht rein. Mhm. Sondern da ist dann immer auch die Frage, was haben die gekostet, aus welchen Materialien sind die, was repräsentieren die und so weiter und so fort. Also da ist es ganz schwierig, so ganz bestimmte Sachen herauszupicken, ja, finde ich.
Wenn man irgendwie das Gefühl hat, das eigene Haus verwahrlost kommt auf den Hund, weil da tausende Touristen am Abend verschwitzt in ihren, weiß ich nicht, Touri-Klamotten reinkommen, und man würde daran gerne etwas ändern. Wenn man es nicht über so klare Ansagen wie keine Shorts und keine Flipflops macht, wie kann man es denn machen? Um vielleicht das Niveau des sich Kleidens, ja, ein bisschen anzuheben, weil darum geht's ja.
Also zunächst mal ist die Frage, warum will man dieses Niveau überhaupt haben? Also was will man damit fordern und ausdrücken? Das wäre die erste Frage, die ich stellen würde. Weil wenn man sich anguckt, natürlich hat sich auch der Umgang mit Kleidung in bestimmten Kontexten verändert. Also zum Beispiel, wenn ich vor 50, 60 Jahren in kurzer Hose und Flipflops in eine Universität gekommen wäre, hätte man mich wahrscheinlich auch vor die Tür gesetzt. Heute ist es kein Problem mehr. Also da verändern sich Sachen. Auf der anderen Seite kann ich sehr gut verstehen, dass man sagt, man will einen gewissen Respekt gegenüber dem Ort erhalten. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, dass Orte haben, die inzwischen fast mehr ein Museum sind als Lebensraum. Also wenn man jetzt sagen würde, Menschen gehen in die Scala, weil sie sich für Oper interessieren und weil sie eine tolle Oper hören wollen, dann wären das meistens Menschen, die auch wissen, in was für einem Umfeld sie sich da bewegen. Wenn jetzt aber jemand in die Scala geht, um einfach nur zu sagen, ich war in der Scala, dann sind das vielleicht Menschen, die dieses Wissen nicht haben.
Ja, in der Scala ist es ja auch so ein Zurückrudern, nachdem man den Dresscode anscheinend bewusst auch mal runtergeschraubt hat, eben um ein anderes, auch ein jüngeres Publikum zu gewinnen. Früher gab es ja so ein Klischee, dass die Jungen sich nicht mehr anziehen können oder mögen. Trifft das überhaupt zu?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es immer falsch zu sagen, die Jugend weiß das nicht mehr und kann das nicht mehr und früher und so weiter. Aber gerade im Falle von Kleidung lässt sich eher beobachten, dass es wieder bei jüngeren Menschen ein stärkeres Bewusstsein für klassische Herren- und Damenmode gibt. Also gerade wenn man sich anguckt in den sozialen Medien, es gab in den letzten Jahren sehr häufig diesen Begriff des Old Money. Also Kleidung, die man vor allem in höheren Schichten, in denen das alte Geld, also sozusagen alte, reiche Familien, deren Mode nachzuempfinden und so weiter. Also ich glaube, da kann man sagen, es gibt vielleicht sogar eher wieder eine Bewegung hin bei der Jugend zu Mode, die man schon fast wieder konservativ nennen könnte.
Die Kleidung ist das eine. Die Haltung, in der man dann sich in einer bestimmten Kleidung bewegt oder die man annimmt, ist ja noch was anderes. Also ich würde mal sagen, man bewegt sich ja auch anders als Frau zum Beispiel in hohen Pumps. Was macht denn Abendkleidung mit ihrer Trägerin oder mit ihrem Träger und wie wirkt sich das dann auf die Gruppe oder auch auf den Ort aus?
Also Kleidung macht immer etwas mit meiner Bewegung. Also gerade wenn ich mich in Kleidung wohlfühle, bewege ich mich natürlich anders, als wenn ich mich unwohl fühle in Kleidung. Wenn die Kleidung eher etwas die Haltung vorgibt, zum Beispiel auch bei einem klassischen Herrenanzug, dann bewege ich mich als Mann auch wieder anders. Und ich glaube, das macht schon etwas. Aber entscheidend ist eigentlich immer, dass ich mich in meiner Kleidung zu Hause und wohlfühle und dass sie etwas von mir selber widerspiegelt, weil ich ansonsten das Gefühl habe, ich hätte mich verkleidet und dann bewege ich mich auch wieder unsicher. Ich stehe seltsam da, weil ich das nicht gewohnt bin und so weiter. Und das macht dann natürlich auch etwas mit diesem Ort, an dem ich mich dann potenziell auch unwohl fühle. Also ich finde, entscheidend ist, ich muss etwas tragen, was an mir nicht aussieht und sich nicht anfühlt wie eine Verkleidung. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie nur in Shorts und Unterhemd und Flipflops rumlaufe, aber es muss trotzdem etwas sein, wo ich sagen kann, das bin ich.
Simon Sahner, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das Sommerloch gehört zu den verblassenden Mythen der Mediengeschichte. Umso reizender, dass Lea Fieler in der Tageszeitung eine Liebeserklärung an die besten Sommerlochtiere der letzten 30 Jahre veröffentlicht hat. Sommerlochtiere waren mal notdürftig aufgebauschte Medienereignisse aus Mangel an Alternativen. Jetzt sind sie sehnsüchtig erwartete Verschnaufpause fürs Herz. Man will sich reinlegen in eine Nachrichtenlage der Belanglosigkeit, sich nostalgisch zurückversetzen in eine Zeit, in der das ganze Land durch nichts emotionalisierter war als durch Schwan Petra, der sich am Aasee hoffnungslos in ein Tretboot verliebte, in der die einzige giftige Debatte, die um eine ausgebüxte Monokelkobra in Herne war. Nachrichten über Problembär Bruno und Brillenkeimann Sammy fühlen sich an wie Meeresrauschen und Sonnencreme auf der Haut. Ich will einen ganzen Zoo voller Sommerlochtiere. hieß es in der Herzensergießung der Taz-Autorin Lea Fieler. Sommerstimmung verbreitete auch die Frankfurter Rundschau. Unter dem Titel »Je dicker, je lieber« beantwortete Arno Wiedmann die Frage, was lesen wir in den langen Sommerferien, indem er Bücher nicht unter 1000 Seiten vorstellte, darunter Simon Sebag Montefiores »Die Welt, eine Familiengeschichte der Menschheit«, 1534 Seiten stark. Wir finden das Werk methodisch, unbedarft, erwähnen aber gern, wie Montefiore dazu kam, so einen Brocken vorzulegen. Die Flut strömte zurück, Fußabdrücke tauchten auf. Es waren die Spuren einer Familie, die am Strand von Happisburgh in Ostengland entlanggegangen war. Hinterlassen haben sie 5 Menschen vor etwa 850.000 bis 950.000 Jahren. Erwachsene und Kinder, von denen das größte Individuum wahrscheinlich ein Mann war. Jene Strandspuren sind die ältesten einer Familie und sie haben mich zu dieser Weltgeschichte inspiriert. Zitiert der FR-Autor Wiedmann Montefiores Erklärung. Um sommerlich zu bleiben, die Süddeutsche Zeitung hat sich von der Soziologin Elene Beregow die gesellschaftliche Bedeutung von Schweiß erklären lassen. Wir sind in einer Körperkultur sozialisiert, die stark durch Ideale von Kühle, Distanz und Selbstkontrolle geprägt ist. Das Schwitzen stört dieses Ideal. Es unterbricht die Vorstellung vom durchkomponierten, disziplinierten Selbst. Plötzlich handelt der Körper eigenmächtig. Er glänzt, tropft, riecht. Das wird oft als Gesichtsverlust erlebt. Scham ist hier ein soziales Gefühl par excellence. Sie braucht den Blick des anderen. Die Soziologin Beregow betont indessen, dass Schweiß auch ein Ausdruck von Ermächtigung sein kann. In Rock und Punk galt der nasse Oberkörper oft als Ausdruck von Ekstase, Grenzüberschreitung, Körperlichkeit. Interessant dabei, das waren vor allem männliche Figuren. Heute sehen wir auch in weiblichen und queeren Kontexten eine Aneignung dieses Motivs. Zum Beispiel bei Charlie XCX, die ihre Tour 2024 provokant Sweat nannte. Gleichzeitig wurde dort aber auch kostenloses Deo verteilt. Der Schweiß durfte also sichtbar sein, aber nicht riechen. Die Ambivalenz bleibt. Elena Beregow in der SZ. In der Tageszeitung Die Welt dachte Eva Behringer über das dicke, arme, dicke Eier-Zeitalter nach. Wann fing das eigentlich an, dass Männer aussehen wollen wie Hulk? Und wo bitte soll der Muskelwahn enden? Fest steht, es wird gepumpt, geklimmzugt, gekardiot, gekettelbellt, bis die Ärztin kommt. Denn gesund ist das alles nur bis zu einem gewissen Grad. Im Extremfall führt die Bootcampisierung der eigenen Existenz zu einer Muskeldysmorphie, umgangssprachlich Adoniskomplex, eine Körperwahrnehmungsstörung, die mit enormer psychischer Belastung bis hin zum Suizid einhergeht. Dem Deutschen Sportbund zufolge soll jeder 5. Fitnessstudio-Gänger betroffen sein. Eva Behringer in der Welt. Passend dazu der Artikel »Das sogenannte starke Geschlecht« im Magazin Der Spiegel bebildert mit einem Bodybuilder vor gecrashten, brennenden Autos. Tobias Becker zitiert die Sachbuchautorin Sheila Bechtjat, die noch kürzlich festgestellt hat, Männlichkeit gelte als uncool und wörtlich, nichts ist heute weniger angesagt, als ein weißer Mann zu sein. Tja, das dürfte nicht nur Donald Trumps Selbstverständnis widersprechen, aber sei es drum, Becker hält fest, dass sich der Wind mittlerweile gedreht hat. Auf Social Media ist es den Influencern der sogenannten Manosphere gelungen, einen klassisch männlichen Habitus mitsamt Muskelkraft und Machtgehabe wieder zum Pop-Phänomen zu machen. Antifeminismus als Lifestyle. Bei der Bundestagswahl dieses Jahr wählte jeder 4. Mann zwischen 18 und 25 die AfD. Sie war die stärkste Kraft unter jungen Männern, während die Linkspartei unter jungen Frauen vorn lag. Ein Gender-Gesinnungsgap, der sich vielleicht auch dadurch erklären lässt, dass junge Menschen sich am ehesten bei der Partei zu Hause fühlen, die sie in den Diskursen der Gegenwart als Opfer adressieren. Junge Frauen als Opfer patriarchaler Strukturen, junge Männer als Opfer der Gleichstellungspolitik. Tobias Becker im Spiegel. Zurück zu Trump. In der SZ berichteten David Pfeiffer und Jens-Christian Rabe, dass der US-Präsident zum 250. Geburtstag der USA ein Ultimate-Fighting-Spektakel veranstalten will. Im Sinne von Trumps politischer Theorie ist die Idee, ein eigenes Kolosseum im Garten des Weißen Hauses aufzubauen und brutale Schlägereien zu veranstalten, natürlich alles andere als absurd. Im Gegenteil, eigentlich erschien kaum ein Gedanke aus dem Kopf des US-Präsidenten je schlüssiger. Seine Leitkultur ist der Kampfsport. Was Wunder, dass sich Mirna Funk in der Welt mit dem Thema befasste, der heterosexuelle Mann als Fehler. Zugleich schwärmten die Feuilletons vom Superman-Film des Regisseurs James Gunn. Thomas Assheuer bemerkte in der Wochenzeitung Die Zeit, Ein Messias, der die Welt im Ganzen verändern will, war Superman nie. Er kommt eben von einem anderen Stern. Er will es bei uns woke und friedlich haben. Aber Unrecht erträgt er nicht. Und darin steckt auch eine Drohung. Falls wir die Oligarchen nicht loswerden, kommt Superman zurück und legt ihnen das Handwerk. Gar keine schlechten Aussichten, oder? Apropos Aussichten. Wir verabschieden uns heute mit einer tiefgründigen Überschrift der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie lautete: Wirf den Blick weg, dann gewinnst du freie Sicht.
Das war die Kulturpresseschau am Samstag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage.